Hallo und herzlich willkommen heute zur 226. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe oder hin und wieder Fahrgastfragen beantworte. Letztere habe ich zum Anlass genommen, eine kleine Reise zu starten. Nicht einfach in ein Weinbaugebiet, sondern in ein Frühwarnsystem. Meine neue Miniserie heißt Frankreich 2026, Labor der Disruption. Ausgangspunkt ist eine Fahrgastfrage, die mir heute als Kompass dient. Ein Hörer schreibt, ich habe neulich einen Wein vom linken Ufer in Bordeaux getrunken. Viel Alkohol, viel Wucht, aber die Gerbstoffe wirkten fast aggressiv und spröde. Ist das noch der Bordeaux, den wir kennen? Oder hat sich dort die Welt heimlich weitergedreht? Eine sehr gute Frage, wie ich finde, und eine Frage, die viel größer ist als diese eine Flasche. Denn sie führt mitten hinein in ein Thema, das nicht nur Bordeaux betrifft. Sie führt zu der Frage, was passiert, wenn ein ganzes Qualitätsmodell seine alten Sicherheiten verliert. Um das zu verstehen, müssen wir kurz weiter ausholen. Warum Frankreich und warum jetzt? Ja, weil Frankreich noch immer die weltweite Referenz für Herkunft und Qualität ist. Ein Winzer in Neuseeland misst seinen Pinot Noir am Burgund ein. Weingut in Napa nennt sich Chateau. In Südafrika, Kalifornien, Chile oder Australien tauchen Begriffe auf, die aus Frankreich stammen oder auf Frankreich verweisen. Terroir, Grand Cru, Assemblage, Méthode Traditionnelle, Clos, Barrique und Batonnage. Frankreich ist im Wein nicht einfach ein Land unter anderen. Frankreich ist noch immer das Vokabular, mit dem große Teile der Weinwelt sich selbst beschreiben. Und genau deshalb ist Frankreich 2026 so interessant. Denn dort, wo die Tradition am schwersten wiegt, sieht man am frühesten, was passiert, wenn Klima, Markt und Struktur an einem historisch gewachsenen Weinsystem zerren. Frankreich ist damit nicht bloß ein Herkunftsland, Frankreich ist ein Frühwarnsystem. Also, schnallt euch an, wir fahren heute direkt ins Zentrum einer Krise und einer möglichen Neuerfindung. Wir fahren nach Bordeaux. Stellt euch vor, wir halten jetzt mitten im Medoc, wir steigen aus, es ist Mittag. Das Licht ist hart, fast ein wenig flimmernd. Keine Postkartenromantik, kein spektakulärer Horizont. Eher diese nüchterne, leicht unerbittliche Sommerhelle, in der ein Weinberg plötzlich weniger idyllisch und mehr wie ein Arbeitsraum wirkt. Unter unseren Füßen liegen die berühmten Kieselsteine. Der Kies, die alte aristokratische Unterlagen des großen linken Ufers. Und wenn man so einen Stein aufhebt, versteht man sofort, warum diese Böden im Bordeaux so lange verehrt wurden. Es ist warm, er speichert Hitze. Und in einem kühleren, feuchteren Klima war genau das ein Geschenk. Cabernet Sauvignon brauchte diese Unterstützung. Er brauchte einen Boden, der Wasser effizient ableitet. Einen Boden, der ihn zwingt, tiefer zu wurzeln, und einen Boden, der tagsüber Wärme aufnimmt und nachts langsam wieder abgibt. Darum galt im Bordeaux jahrzehntelang fast als Naturgesetz, Kies ist König. Und das war nicht bloß Tradition, das war über lange Zeit vollkommen plausibel. In einem Klima, in dem Reife keineswegs selbstverständlich war, war ein gut trainierender, wärmespeichernder Boden ein realer Vorteil. Gute Böden waren hier nicht jene, die Wasser festhielten, sondern jene, die es loswurden. Nicht jene, die Komfortboten, sondern jene, die die Rebe in eine Art kontrollierten Mangel versetzten. Konzentration war das Ziel. Struktur war das Ziel. Ein großer Cabernet vom linken Ufer der Gironde sollte eben nicht bequem sein, er sollte Haltung haben. Wenn man das verstanden hat, versteht man auch, warum die ganze Imagination des klassischen Bordeaux so stark mit dem linken Ufer, mit Kies, mit Cabernet und mit aristokratischer Länge verbunden ist. Der Boden war nicht Hintergrund, er war Teil eines Qualitätsversprechens. Das Problem ist nur, die Steine sind dieselben geblieben, das Klima nicht. Was früher Wärmespeicher war, kann heute in heißen Jahren zur Hitzefalle werden. Was früher ideale Drainage war, kann heute heißen, zu wenig Wasser im entscheidenden Moment. Der Boden, der früher Wasser loswerden wollte, kämpft heute um jeden Tropfen. Und genau hier beginnt unser Thema. Nicht mit einer misslungenen Flasche, nicht mit einem einzigen schwierigen Jahrgang, sondern mit einer alten Bodenordnung, die unter neuen Bedingungen ihre Selbstverständlichkeit verliert. Um zu verstehen, warum dieser Wandel so tief reicht, müssen wir kurz vom Weinberg zurücktreten und uns anschauen, wie Bordeaux überhaupt funktioniert. Bordeaux ist nicht einfach eine Region. Bordeaux ist ein Modell. Wenn Burgund die Radikalisierung des Ortes ist, dann ist Bordeaux die Kunst der gebauten Herkunft. Ein großer Bordeaux entsteht hier nicht aus einer einzelnen, isolierten Zelle, die möglichst unverstellt sprechen soll. Ein großer Bordeaux entsteht aus einem System. Unterschiedliche Böden, unterschiedliche Rebsorten, unterschiedliche Parzellen. Ein Château, das alles bündelt. Eine Hierarchie, die ordnet. Ein Markt, der gelernt hat, diese Ordnung zu lesen. Das Herz dieses Systems ist die Assemblage. Die Assemblage ist hier kein Kompromiss, sie ist Präzision. Merlot bringt oft Fülle, Fruchtkern, frühe Zugänglichkeit. Cabernet Sauvignon bringt Struktur, Rückgrat, Tanninarchitektur, Alterungspotenzial. Cabernet Franc kann frische Duft und Finesse beisteuern. Petit Verdot oder Malbec spielen lange Nebenrollen, aber auch das gehört zur Logik dieses Systems. Große Weine entstehen nicht, weil eine einzelne Stimme alles kann, sondern weil verschiedene Stimmen so zusammengeführt werden, dass sie am Ende wie aus einem Guss wirken. Man könnte sagen, Bordeaux wurde groß, weil es Unterschiede nicht geglättet, sondern organisiert hat. Dazu kommt die Rolle des Château. In Bordeaux ist das Château nicht nur Gebäude und nicht nur Marke, es ist eine Organisationsform. Es bündelt Besitz, Weinberge, Keller, Personal, Stilkontinuität, Marktansprache und Reputation. Das Château ist in Bordeaux fast so wichtig wie der Boden, weil es die Instanz ist, die aus Heterogenität Wiedererkennbarkeit macht. Und über diesem System liegen die Klassifikationen. 1855 natürlich, dazu Saint-Emilion, Graves, die verschiedenen Appellationen, die historischen Rangordnungen, all diese Layer von Prestige und Einordnung, die dem Bordelais über Jahrzehnte Autorität verliehen haben. Man konnte die Region lesen. Man wusste, wo oben und unten ist. Man wusste, was links und rechts im Stil bedeutet. Man wusste, warum ein Name teuer ist und ein anderer nicht. Das war lange enorm erfolgreich. Und genau deshalb ist Bordeaux heute so aufschlussreich. Denn wenn ein so stabiles System unter Druck gerät, dann verschieben sich nicht nur ein paar Geschmacksbilder, dann geraten Boden, Markt, Hierarchie und Erwartung gleichzeitig in Bewegung. Vielleicht ist das die wichtigste Voraussetzung für diese Folge. Bordeaux ist nicht nur ein Weinbaugebiet in der Krise, sondern Bordeaux ist ein Qualitätsmodell, das gerade prüft, wie viel seiner alten Ordnung unter neuen Bedingungen noch trägt. Und jetzt kommen wir zu dem Bild, das diese ganze Episode eigentlich zusammenhält. Zur Rache des Tons. Wenn Hitzespitzen und Trockenphasen häufiger werden, verschiebt sich die Frage, was ein guter Boden leisten muss. Früher war seine große Tugend oft wasserlos werden. Heute wird in vielen Lagen etwas anderes wichtiger, Wasser halten. Und damit betreten die schweren Ton- und Kalkböden des rechten Ufers die Bühne. Diese Böden galten lange als anders, oft kühler, manchmal träger, manchmal schwieriger. Sie hatten im klassischen Bordeaux-Diskurs nicht dieselbe königliche Aura wie die großen Kiesböden des Médoc. Aber unter wärmeren, trockeneren Bedingungen kann genau das, was früher als schwerfälliger galt, plötzlich zum Vorteil werden. Ton- und Kalkböden puffern Temperaturschwankungen anders. Sie halten Feuchtigkeit länger. Sie federn extreme Phasen besser ab. Merlot und Cabernet Franc können dort unter heißen Bedingungen harmonischer ausreifen, während Cabernet Sauvignon auf extrem trainierenden Kiesböden in Wasserstress gerät. Und Wasserstress ist heimtückisch, denn die Rebe hört auf zu arbeiten, obwohl der Zucker weiter steigen kann. Die Beeren verlieren Wasser, die Konzentration nimmt zu, der Alkohol klettert. Aber die phenolische Reife, also die Reife von Schalen und Kernen, die eigentliche Tanninauflösung, zieht nicht zwangsläufig im selben Maße nach. Dann bekommt man genau jene Weine, die viele heute irritieren. Hoher Alkohol, viel Druck, viel Farbe, viel Wucht. Aber das Tannin ist nicht gelöst. Es ist da, aber nicht ruhig. Kraft ohne Souveränität nenne ich das. Das ist ein entscheidender Punkt. Es geht nicht darum, dass Bordeaux plötzlich zu leicht oder zu dünn wäre. Das Problem vieler heißer Weine ist gerade nicht Kraftmangel. Das Problem ist Kraft, die nicht vollständig integriert ist. Kraft, die im Wein eher arbeitet als ruht. Und hier kommt die Rache des Tons ins Spiel. Was früher als schwerer, dichter, vielleicht weniger vornehm galt, kann heute der Boden sein, der einem Wein innere Ruhe gibt, während der hochgelobte Kies nervös wird. Nicht immer, nicht überall, nicht schematisch, aber deutlich genug, um die alte Bodenmoral ins Wanken zu bringen. Die physische Logik der Böden bleibt dieselbe, aber ihre qualitative Wirkung verschiebt sich. Die symbolische Hierarchie bleibt sichtbar. Die Resilienzkarten verändern sich. Lasst uns das einmal nicht nur theoretisch, sondern ganz konkret im Glas denken. Stellt euch zwei Weine nebeneinander vor. Im ersten Glas ein Wein vom linken Ufer aus einem warmen Jahr, dunkel, dicht, druckvoll, in der Nase vielleicht schwarze Johannisbeere, vielleicht Zedernholz, Graphit, ein Hauch Veilchen, vielleicht etwas Lakritz. Alles klingt zunächst nach großem Bordeaux. Und dann trinkt ihr. Der Wein ist nicht schwach, er hat Kraft, er füllt den Mund, er hat Schub. Aber nach dem ersten Eindruck kommt etwas Irritierendes. Die Tannine sitzen nicht ganz ruhig. Sie wirken trocken, manchmal spröde, manchmal fast ein wenig aggressiv im Nachhall. Nicht unbedingt grün im klassischen Sinn, aber eher so, als würde der Wein seine Wucht nicht wirklich souverän tragen. Das ist ein sehr heutiges und verbreitetes Problem. Nicht zu wenig Material, sondern ungelöste Kraft. Im zweiten Glas ein Wein von Ton und Kalk, vielleicht vom rechten Ufer. Weniger monumentaler erster Eindruck, weniger Schulterbreite, weniger Lautstärke, aber am Gaumen wirkt der Wein aufgerichteter. Die Frucht sitzt kühler im Kern. Die Struktur zieht nach oben statt nach außen. Der Wein wirkt nicht dünner, sondern fokussierter. Weniger Hitze, mehr Spannung. Weniger Druck, mehr Zug. Dafür hat sich in den letzten Jahren ein Ausdruck eingebürgert, der mir hier sehr sinnvoll erscheint. Kalkige Spannung. Das ist kein bloßes Modewort. Gemeint ist ein Zusammenspiel aus Wasserpufferung, Reifeverlauf, Textur und Säurewahrnehmung. Ein Wein, der sich innerlich aufrichtet, statt auseinanderzugehen. Einer, der nicht nur analytische Frische hat, sondern eine tragende Struktur, die ihm Spannung von innen gibt. Man könnte das auch anders formulieren. Der Unterschied zwischen einem Wein, der vom Klima getragen wird, und einem Wein, der vom Klima nur noch irgendwie eingefangen wurde. Wichtig ist, das ist keine moralische Aufteilung. Rechte Bank gut, linke Bank schlecht. So einfach ist das nicht. Große Cabernets vom linken Ufer gibt es selbstverständlich weiterhin und schlechte Merlots von Ton und Kalk auch. Aber die Bedingungen, unter denen diese Typologien historisch groß geworden sind, haben sich verschoben und das schmeckt man. Vielleicht ist das sogar die präziseste Antwort auf die Hörerfrage vom Anfang. Ja, die Welt hat sich weitergedreht. Nicht spektakulär, nicht in jeder Flasche, aber deutlich genug, dass das alte Bordeaux-Gefühl nicht mehr automatisch in jedem heißen Jahrgang wiederkehrt. Und jetzt wird es noch ein bisschen interessanter, denn die neue Bordeaux-Realität ist nicht nur eine Geschichte von Böden und Klima. Sie ist auch eine Geschichte von ungleicher Reaktionsfähigkeit. Früher konnte man über Bordeaux-Jahrgänge recht grob sprechen. Klassisch opulent kühl, warm, groß, mittel, schwierig. Das funktioniert heute immer weniger. Warum? Weil zwei Chateaus heute dasselbe Wetter erleben können und am Ende sehr unterschiedliche Weine abfüllen. Nehmen wir 2023, ein Jahr, das auf dem Papier zunächst ganz gut aussieht. Warm, aber nicht extrem. Gute Blüte, hohe Erträge, dann Regen in ungünstigen Momenten. Hoher Mehltaudruck, große Beeren, also Verdünnungsrisiko. Später lokal sehr unterschiedliche Niederschlagsmuster. Wieder Hitze. Und die ganze Zeit die Frage, wann ist eigentlich der richtige Erntezeitpunkt für welche Parzelle? In so einem Jahr trennt sich das Feld nicht mehr nur nach Appellation oder Boden, es trennt sich nach Ressourcen. Wer hat genug Leute im Weinberg, um wirklich präzise lesen zu können? Wer kann einzelne Parzellen unterschiedlich behandeln und wer muss gröber vorgehen? Wer hat kleine Gärtanks und kann Mikropicks lesen? Also nur genau die Partien ernten, die an diesem Tag wirklich reif sind. Und wer muss Kompromisse machen, weil die Tanks, das Personal oder das Budget etwas anderes nicht erlauben? Das klingt technisch, ist es auch, aber hier wird Technik plötzlich zur Stilfrage. Stellt euch zwei Güter vor, beide erleben denselben Sommer. Das erste Gut kann in kleinsten Tranchen lesen, es hat genug Personal, es hat die Tankkapazität, um unterschiedliche Reifezustände sauber zu trennen. Es kann mit kleinen Behältern, Mikrovinifikation und präzisem Timing arbeiten. Das zweite Gut muss Kompromisse machen. Es kann nicht an 5 Tagen dieselbe Parzelle in 3 Tranchen lesen. Es hat nicht dieselbe personelle und finanzielle Elastizität. Und genau so übersetzt sich Kapital heute in Präzision. Vielleicht ist das die härteste Wahrheit des heutigen Bordeaux. Das Wetter erklärt den Jahrgang nicht mehr allein. Qualität wird immer stärker chateauspezifisch. Das ist einerseits faszinierend, weil es zeigt, wie weit Präzision heute technisch möglich ist. Andererseits ist es beunruhigend, weil es das System innerlich ungleicher macht. Spitzenbetriebe können schwierige Jahre mit Personal, Technik und Mikrosteuerung auffangen. Andere nicht im selben Maß. Und plötzlich wird ein warmer Jahrgang nicht mehr einfach gut oder schwierig, sondern ein Test dafür, wer unter denselben Bedingungen noch Kontrolle, Ruhe und Präzision herstellen kann. Und genau hier berühren sich Klima und Markt. Denn während oben manche Häuser unter schwierigen Bedingungen mit großem Aufwand weiterhin sehr gute, sehr präzise Weine erzeugen können, bricht an anderer Stelle etwas weg. Das Vertrauen. Ein gutes Beispiel ist das Primeursystem. Früher war Primeur ein plausibles Versprechen. Man kaufte einen Wein früh, noch unfertig, band Kapital, bekam dafür aber Zugang und oft auch einen Preisvorteil. Das war eine Art stiller Pakt zwischen Chateau, Händler und Käufer. Heute sieht es anders aus. Für eine kleine Gruppe von Ikonen mag Primeur noch funktionieren. Aber für den sehr viel größeren Rest hat sich der Markt verschoben. Die eigentliche Realität liegt heute oft nicht mehr im Fass, sondern in der Flasche. Stellt euch den Käufer vor. Er sitzt nicht im Keller eines Chateaus, sondern zu Hause am Laptop oder vor dem Regal eines Händlers. Vor ihm stehen 2020er, 2021er, 2022er, fertig, greifbar, trinkbar, teils zu ähnlichen oder sogar niedrigeren Preisen als ein neuer Wein en primeur. Warum sollte er dann früh kaufen? Warum vertrauend vorleisten, wenn ihm daraus kein klarer Vorteil mehr entsteht? Und wenn der Käufer das merkt, kippt etwas Grundsätzliches. Dann wird aus einem Marktproblem ein Loyalitätsproblem. Genau an dieser Stelle beginnt Bordeaux an Selbstverständlichkeit zu verlieren. Denn Bordeaux lebte lange nicht nur von Wein, sondern von einer Form von Autorität. Von der Vorstellung, dass dieses System wusste, was es tat, und dass frühes Vertrauen belohnt wird. Wenn dieses Gefühl verschwindet, dann ist das keine Kleinigkeit. Dann wird die Krise tiefer als eine bloße Absatzdelle. Und unten im System wird der Druck noch brutaler. Rodungen, Flächenaufgabe, kleine und mittlere Betriebe, die verschwinden. Weniger Aufträge für Dienstleister, weniger Gewissheit, ob die nächste Generation übernehmen will. Wenn tausende Hektar verschwinden, verschwindet nicht bloß Fläche, es verschwindet ein Stück Produktionslogik. Ein ganzes Gefüge wird ausgedünnt. Bordeaux wird dadurch nicht nur klimatisch fragiler, Bordeaux wird innerlich ungleicher, schmaler und sozial härter. Wie reagiert ein so traditionelles System auf so viel Druck? Nicht mit offener Revolution, sondern mit etwas sehr Bordelaisischem, mit einer stillen Neuverkabelung. Seit 2021 sind neue Rebsorten zugelassen. Marcellin, Touriga National, Castet, Arina Noir und andere. Das Entscheidende daran ist nicht nur, dass sie da sind, sondern wie Bordeaux sie einführt. Leise, sehr leise. Diese Sorten dürfen nur begrenzt verwendet werden. Sie tauchen nicht groß auf dem Etikett auf. Die Appellation schützt den alten Klang des Namens, während im Hintergrund bereits neue Stimmen mitspielen. Das ist fast wie ein Orchester, in dem die Partitur äußerlich dieselbe bleibt, aber plötzlich andere Instrumente im Hintergrund die Harmonie halten. Marcellin bringt Farbe und Hitzefestigkeit. Touriga National kann floralen Lift und ein straffes Tanningerüst geben. Solche Sorten sollen Bordeaux nicht neu erfinden. Sie sollen sein altes Versprechen von Balance unter neuen Bedingungen überhaupt noch plausibel halten. Das ist sehr typisch Bordeaux. Keine Revolution, keine demonstrative Neuerfindung, sondern eine kontrollierte Nachjustierung. Man kann das konservativ nennen, aber man muss auch sehen, es ist eine Form von Anpassungsintelligenz. Bordeaux sagt gewissermaßen, wir ändern etwas, aber so, dass das System sich selbst dabei nicht laut dementieren muss. Ich will diese erste Folge aber nicht im Niedergang enden lassen, denn Bordeaux öffnet gerade eine neue strategische Tür. Den weißen Bordeaux. Lange lief er unter dem Radar. Interessant, ja, aber nicht der Raum, in dem die Zukunft der Region erzählt wurde. Das ändert sich gerade. Und zwar nicht zufällig, denn im Weißen kann Bordeaux eine seiner größten Stärken neu ausspielen. Die Assemblage als Präzisionsform. Semillon bringt Textur, Fleischigkeit, Alterungspotenzial. Sauvignon Blanc bringt Frische, Helligkeit, Zug. Gemeinsam können sie etwas, das Bordeaux immer konnte, Gegengewichte bauen. Besonders spannend ist, was in Sauternes passiert. Dort, wo die Welt lange vor allem Süßwein sah, entstehen heute trockene Weißweine mit ganz neuem Selbstbewusstsein. Alte Semillon-Bestände werden neu gelesen, nicht nur als Material für Botrytis, sondern als Rohstoff für Textur, Tiefe und ernsthafte trockene Weißweine. Man könnte sagen, während der rote Bordeaux um seine alte Autorität ringt, öffnet der weiße Bordeaux ein Fenster. Und dieses Fenster ist wichtig, weil es zeigt, dass die Intelligenz dieser Region breiter ist als ihr rotweingetriebenes Selbstbild. Vielleicht liegt die Zukunft von Bordeaux also nicht nur im kleineren, präziseren Rotwein. Vielleicht liegt sie auch im ernst genommenen Weißwein. Was nehmen wir aus dieser ersten Fahrt durchs Labor Frankreich mit? Dass in Bordeaux gerade mehr kippt als ein paar Jahrgangsprofile. Ein altes Bodenmodell verliert seine Selbstverständlichkeit. Ein altes Marktmodell verliert Vertrauen. Ein altes Autoritätsmodell wird innerlich ungleicher. Und zugleich beginnt eine Region, sich leise neu zu verkabeln. Das Ende der Kiesmonarchie bedeutet nicht, dass Bordeaux erledigt wäre. Es bedeutet, dass Bordeaux neu lernen muss, worauf seine Größe in Zukunft beruht. Nicht nur auf Rang, nicht nur auf Geschichte, sondern auf funktionale Anpassung, präzisem Timing und vielleicht auch auf etwas mehr Fairness. In der nächsten Folge schauen wir uns an, was passiert, wenn im Burgund nicht nur das Klima drückt, sondern die Hierarchie selbst ins Rutschen gerät. Wir fahren ins Herz des Grand Cru Paradoxons. Gerade dort, wo die Tradition am schwersten wiegt, wird am frühesten sichtbar, wie sich Wein neu erfinden muss. Also, wir sehen uns in Burgund, dann, wenn in 2 Wochen die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und wie immer, lasst es euch schmecken.